In diesen Tagen wollen wir von der Bibel sprechen. Ich glaube, das ist angebracht in diesem Jahr, der sogenannten Jahr der Bibel, obwohl jedes Jahr ein Jahr mit der Bibel sein darf. Aber in diesen Tagen will ich dem Wunsch entgegenkommen, besonders von der Schrift zu sprechen. Zuerst will ich sprechen von der Bibel als Buch Gottes, aber dann auch von dem Gott dieses Buches. Wir wollen vom Wesen der Heiligen Schrift sprechen, wie man mit der Schrift umgeht, aber dann möchte ich auch, wenn ich über Gott spreche, von seiner Herrschaft sprechen. Es ist nämlich so, wenn wir von Gott sprechen, dann sollten normalerweise zwei Themen drankommen. Wer immer in dieser Welt einen Gott bekennt zu haben, der hat normalerweise zweierlei im Sinn, bewusst oder unbewusst. Ob das der am wenigsten informierten Heiden in Afrika oder sonst wo ist, oder ob das ein Jude ist oder ein Moslem oder ein Christ. Wer von Gott spricht, das heißt behauptet, einen Gott zu haben, an ihn zu glauben, der denkt normalerweise an zweierlei. Einmal, dass Gott ein höheres Wesen ist. Und das heißt, dass er über uns eigentlich verfügt. Wozu ist er dann ein höheres Wesen? Er ist also über uns. Und wir haben uns ihm zu verantworten. Wir sind für ihn da. Das andere ist, wenn jemand behauptet, an Gott zu glauben, einen Gott zu haben, dann erwartet er von diesem Gott Hilfe, nicht wahr? Dazu hat er einen Gott, dass er sich an ihn wenden kann, wenn er in der Not ist. Viele Leute denken erst an Gott, wenn es soweit ist. Sie denken also an Gott als jemanden, der stärker ist denn wir, der also über mehr Kraft verfügt und uns heraushelfen könnte aus unserem Dilemma. Gott ist also ein Helfer. Und deshalb will ich, wenn ich vom Gott der Bibel spreche, von Gott als Herrn sprechen, von seiner Herrschaft und von seiner Hilfe, dass Gott unser Helfer ist. Dazu, zu diesen jetzt grundsätzlich drei Themen, wollen wir Texte aus dem Hebräerbrief lesen. Im Hebräerbrief, und das ist mir aufgefallen, haben wir sehr wichtige Stellen über das Wesen der Bibel, das Wesen der Heiligen Schrift, wie man die Schrift zu verstehen hat, wie man am besten mit der Schrift umgeht. Der Hebräerschreiber, wer immer es war, das wissen wir nicht, kennt seine Bibel sehr wohl und er zeigt uns, wie man von ihr denken soll und wie man mit ihr umgehen darf. Und das zweite Thema ist die Herrschaft Gottes. Und auch darüber hat der Hebräerbrief einiges zu sagen, dass unser Gott ein König ist, ein Herrscher. Und dass er hier in dieser Welt auch heute herrscht. Bei allen diesen Themen soll die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft rankommen. Also, wir wollen Texte aus dem Hebräerbrief lesen und wir beginnen mit Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf vielen Weisen zu den Vätern geredet hatte durch die Propheten, redete er in diesen Tagen, den letzten, zu uns durch den Sohn. Heute Abend will ich damit beginnen, zu sprechen von dem Reden Gottes in der Vergangenheit. Gott hat zu alten Zeiten geredet. Der Schreiber fährt fort und sagt, Gott hat in seinen Tagen, kurz zuvor, gesprochen. Und später im Hebräerbrief lesen wir, dass Gott heute immer noch spricht. Also, Vergangenheitsform eigentlich für uns heute zweimal. Für den Hebräerbrief kommt das dritte dann in der Zukunft oder die fortgesetzte Gegenwart. Für uns wäre das heute. Hierüber, über das Reden Gottes, will ich heute, morgen und übermorgen sprechen. Und am Donnerstag und Freitag möchte ich, wenn wir diesen Plan einhalten können, vom Herrschen Gottes sprechen. Dass Gott herrscht in dieser Welt. Wie sieht das aus? Und dann am Samstag und Sonntagmorgen, und ich glaube, das ist ein angebrachter, ein guter Schluss, da wollen wir von der Hilfe dieses herrschenden Gottes sprechen. Also hier haben wir gelesen, dass Gott gesprochen hat. Eigentlich sind diese ersten Worte des Hebräerbriefes tonangebend für den ganzen Brief. Das ist es, was dem Hebräerschreiber auf dem Herzen liegt. Dieser kleinen Gemeinde, und es wird wahrscheinlich nur eine kleine Gemeinde gewesen sein, vielleicht sogar nur ein Teil einer Gemeinde. Denn in dieser Zeit sind wohl die meisten Christen schon in gemischten Gemeinden. Der Hebräerbrief ist in der Geschichte des neutestamentlichen Schreibens schon bereits etwas später verfasst. Und in dieser Zeit sind die meisten Gemeinden eine Mischung von Heiden und Juden. Aber es hat an gewissen Orten wohl doch eine konzentriertere Sammlung von Judenchristen. Und obwohl sie sich mit den anderen Heidenchristen zusammengetroffen haben, werden sie vielleicht doch eine gewisse Enklave oder eine Gemeinschaft für sich manchmal gebildet haben. Auf jeden Fall, wie das auch heute so ist, Sprachgruppen haben ja ihre eigenen Interessen und manchmal auch ihre eigenen Sorgen. Und dann muss ihnen etwas ganz Besonderes gesagt werden. Es gibt Theologen, Schriftforscher, die meinen, diese Gruppe von Christen, an die der Schreiber diesen Brief richtet, befanden sich in Rom. Dass es in Rom eine erhebliche Anzahl von Juden gab, das wissen wir. Und es könnte sein, dass in dieser Gemeinde, das heißt, es gab in Rom wohl mehrere Gemeinden, Rom war ja eine riesengroße Stadt und es scheint, als ob verteilt auf die geografische Stadt es eine Mehrzahl von Gruppen gab. Obwohl sie sich wie in Korinth vielleicht, entschuldigen Sie, ab und zu alle zusammen getroffen haben, vielleicht einmal im Monat, so werden sie doch in ihren Gegenden für sich zusammengekommen sein. Und da ist es möglich, dass die Judenchristen vielleicht im Judenviertel wohnten und somit eine kleine Gemeinde für sich bildeten. Und nun hat vielleicht der Hebräerschreiber diesen Brief besonders an Sie gerichtet. Es könnte aber auch sein, dass es sich um eine Judengemeinde handelt, die in Nordägypten wohnt, wo es eine reine jüdische Gemeinde vielleicht gegeben hat, vielleicht sogar in Palästina. Auf jeden Fall, der Hebräerschreiber legt großen Wert darauf, sie aufzurufen durch das Wort Gottes. Dieser Brief selbst ist Wort Gottes. Aber wie das ja so oft im Wort Gottes ist, es legt uns nahe, auf es zu hören. So ruft ein alttestamentlicher Prophet: O Land, 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 höre das Wort Jahwes, das Wort des Herrn. Die Bibel will gehört werden. Sie will nicht im Kleiderschrank irgendwie verstaut werden oder in einem Bücherregal Staub sammeln. Sie will geöffnet werden. Sie will gelesen werden. Und sie findet es schön, wenn Menschen zuhören, wenn sie gelesen wird. Damals hatten sehr viele ihre eigene Bibel, aber es wurde dennoch immer wieder vorgelesen, vor der Gruppe, in den Gemeinden, wie auch wir das tun. Der Hebräerschreiber sagt: Gott hat gesprochen. Und jetzt sagt er in diesem Brief zweierlei über dieses Reden. Das heißt, auf unsere Reaktion auf dieses Reden. Er sagt, wir sollen diesem Reden Glauben schenken und wir sollen es ernst nehmen. Aber zuallererst will er festhalten: Gott hat sein Schweigen gebrochen. Er ist nicht ein immerzu schweigender Gott. Gott hat von sich hören lassen. Und dieses durchtönt den ganzen Hebräerbrief bis zum Ende. Und der Hebräerschreiber will, dass wir auf dieses Reden Acht geben. Nun sagt er: Nachdem Gott geredet hatte, redete er wieder. Der Hebräerschreiber teilt das Reden auf in Zeitalter. Hier in diesem Vers haben wir zwei Phasen oder zwei Geschichtszeiten, in welchen Gott gesprochen hat. Der Hebräerschreiber spricht hier von den alten Zeiten und dann spricht er von den jüngsten Zeiten. Aber ich möchte noch weiter zurückgehen. Ich möchte noch weiter ausholen. Und dazu an Hebräer 11, Vers 3 erinnern. In Kapitel 11, Vers 3 sagt der Schreiber, dass die Welt geschaffen wurde durch das Reden Gottes. Das, was wir sehen, ist entstanden aus dem, was wir nicht sehen. Wie? Durch das Reden Gottes. So lesen wir dann auch auf dem ersten Blatt der Bibel: Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach, es teile sich das Wasser. Gott sprach, immer wieder. Und es geschah. Die Welt wurde durch das Reden Gottes geschaffen, kam ins Dasein durch Gottes Rede. Das heißt, alles, was wir sehen, ist durch Gottes Reden entstanden. Gott hat gesprochen. Sehr interessant. Und der Hebräerschreiber sagt: das nehmen wir zur Kenntnis durch den Glauben. Was heißt das? Das heißt, wir glauben dem Bericht. Und da wir jetzt beim Thema Glauben sind, will ich mir kurz Zeit nehmen, zu erklären, was Glauben ist, was es heißt zu glauben. In unserer Zeit, wo wir ja in einer sehr konfusen Zeit leben, wo Menschen nicht mehr Wert darauf legen, konsequent zu sein, da ist es sehr schwierig mit Begriffen. Es gibt Menschen, die legen nicht großen Wert auf die Bedeutung eines Wortes. Aber ich möchte jetzt voraussetzen, dass die, die hier sind, schon wissen um die Bedeutung von Wörtern. Glauben oder Glaube ist ein Wort, das nicht allein stehen kann. Wir haben gewisse Wörter, wenn man die ausspricht, dann hat man sofort eine Auffassung, ein Bild, und das Wort kann allein stehen, wie der Gegenstand, von dem es spricht, alleine steht. Sage ich das Wort Straße oder Haus oder Stuhl oder Mensch, sogar laufen, stehen, sitzen, liegen, das sind Zeitwörter, dann haben wir sofort einen Begriff von dem, wovon gesprochen wird. Das sind Wörter, die gleichsam allein stehen können. Sie haben ihre Bedeutung schon im Wort umrissen. Aber wenn ich Glauben sage, dann ist es nicht so einfach. Denn Glauben ist ein Bezugswort. Bei dem Begriff Glauben brauchen wir zweierlei. Wir brauchen jemanden, der glaubt, und wir brauchen etwas, das geglaubt wird. Dieses Zweite wird sehr oft vergessen. Heute tut man oft so, als ob man ganz alleine glauben könnte. Ich glaube und so weiter. Manchmal ist das so, wie wenn eine Pumpe. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Und da hatten wir eine Pumpe, um das Wasser aus dem Boden zu holen. Und dann konnte man manchmal pumpen und es kam kein Wasser. Ja. Und es gibt Leute, die verstehen den Glauben gleichsam wie eine Pumpe. Ja. Und vielleicht wollen sie noch ein bisschen Glauben da aufgießen, sodass es schneller geht, ja. Und die, die von Pumpen etwas wissen, die wissen, dass das dann manchmal hilft. Und dann versteift sich da das Gummi und dann kann es wieder saugen. Ja. Und dann kommt das Wasser hoch. Ja. So ist es nicht mit dem Glauben. Man pumpt seinen Glauben nicht hoch. Ja. Ein Pfarrer hat gesagt, Glaube wird genährt von Tatsachen. Aber er muss genährt werden. Sonst stirbt er. Glauben ist ein Bezugswort. Es muss etwas geglaubt werden. Das heißt, ich muss erst entweder eine Person oder eine Aussage haben. Die Aussage kommt natürlich auch von einer Person. Und Glaube ist dann eine bejahende oder positive Reaktion auf die Person oder auf das Gesagte. Ein kleines Kind, das noch nicht sprechen kann, lernt zu glauben. Es hat Bedürfnisse. Es macht seine Erfahrung mit der Mutter, später auch mit dem Vater, und erfährt, ob diese Person, dessen Sprache es nicht verstehen kann, das heißt mündliche Sprache, es lernt, ob diese Personen vertrauenswürdig sind. Wenn es Hunger hat, schreit es. Wenn es dann Nahrung bekommt und immer wieder Nahrung bekommt, wenn es den Hunger meldet. Dann gewinnt es Vertrauen. Und mit der Zeit muss es nicht gleich schreien, wenn hier der Hunger sich meldet. Das Vertrauen wächst und jetzt wartet es. Vielleicht kommt die Nahrung, ohne dass ich schreie. Und wenn das Kind dann weiter wächst, tatsächlich wird es ruhiger, vertrauensvoller. Wenn es dann die Sprache der Eltern lernt, dann erfährt es wieder, ob die Eltern vertrauenswürdig sind oder nicht. Sie wissen, dass ein ganz kleines Kind sehr ängstlich wird, wenn es erfährt, dass die Mutter nicht mehr im Zimmer ist. Wenn aber die Mutter nicht lange wegbleibt, dann gewinnt das Kind Vertrauen in die Mutter. Es verlässt mich nicht. Und so ist ein Bezug zur Mutter da. Dieser Bezug wächst. Wenn es dann die Sprache versteht und die Mutter sagt, ich gehe aus dem Haus. Haus. Das ist weit weg. Aber die Mutter sagt, ich komme gleich zurück. Ich gehe nur zum nächsten Haus. Ich komme aber gleich zurück. Dann kann das vielleicht ein paar Minuten länger dauern, als wenn die Mutter ins nächste Zimmer mal ging. Die letzten paar Sekunden oder die letzte Minute wird vielleicht mit großem Bangen erlebt. Vielleicht beginnt es sogar zu schreien. Aber wenn die Mutter dann wieder da ist, dann hat das Kind eine neue Erfahrung gemacht mit der Mutter. Was die Mutter sagt, stimmt. Das heißt, Vertrauen oder Glauben heißt Vertrauen in die Person und in was die Person sagt. Um glauben zu können, muss man ein Gegenüber haben. Muss man eine Sache, also eine Aussage haben. Wenn das Kind in die Schule geht, und es hat die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen ringsumher vertrauenswürdig sind, dann verlagert es dieses Vertrauen in die umgebenden Menschen, in die Umgebung, auf die Lehrerin oder den Lehrer. Und wenn diese Person dann in der Schule anfängt zu erzählen, dann glaubt das Kind, was da gesagt wird. Sollte aber der Lehrer oder die Lehrerin mal einen offensichtlichen Schnitzer machen, dann kann das Vertrauen des Kindes angekratzt werden. Sollte der Lehrer oder die Lehrerin sich lieblos verhalten, dann natürlich ist das Vertrauen sehr stark geschädigt. Nun ist es so, dass Gott gesprochen hat und gehandelt hat. Und in der Geschichte, wo Menschen die Möglichkeit hatten, Gott zu kontrollieren auf seine Wahrhaftigkeit hin, denn nicht immer haben wir diese Möglichkeit. Einiges hat sich zum Beispiel noch nicht erfüllt. Aber wenn wir als Menschen die Möglichkeit hatten, Gott zu kontrollieren auf seine Aussagen hin, und wenn wir prüfen konnten, ob er uns zugeneigt war und unser Vertrauen verdiente, dann haben wir immer gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Es ist kein Mensch, der sagen müsste, Gott bricht sein Wort. Jeder muss zugeben, Gott hält sein Wort. Der Hebräerschreiber sagt, Gott hat gesprochen. Zu alter Zeit. Lassen Sie mich das jetzt aus dem 11. Kapitel noch ein wenig mehr illustrieren. Ich hatte schon von der Schöpfung gesprochen. Jetzt wollen wir zu den Vätern gehen. Dort hat Gott auch gesprochen. Hebräer 11, Vers 7. Mittels Glauben, nachdem er angewiesen worden war, Noah nämlich, mittels Glauben, nachdem Noah bezüglich des noch nicht Gesehenen angewiesen worden war, errichtete er eine Arche. Was ist die Geschichte? Was ist die Chronologie dieser Angaben? Wir haben hier in diesen kurzen Worten einige Angaben. Was ist die geschichtliche Reihenfolge? Was geschieht zuallererst? Gott spricht. Gott spricht in das Leben von Noah hinein. Wie, wissen wir nicht, und das ist auch unerheblich. Für Noah ist klar, der lebendige Schöpfergott hat gesprochen. Und er spricht von zweierlei. Er kündet eine Flut an. Das ist das Erste. Wie reagiert Noah? Er glaubt. Bei ihm ist eine bejahende Reaktion auf das Reden Gottes. Er sagt, ja Gott, das ist so, wie du das sagst. Glaube heißt Ja sagen zu Tatsachen, die Gott vermittelt. Das Zweite, wovon Gott spricht, ist ein Imperativ. Dass eine Flut kommt, ist ein Indikativ. Das heißt, Gott erzählt dem Noah etwas, teilt ihm etwas mit. Er schenkt ihm Informationen. Imperativ heißt, dass Gott jetzt von Noah etwas will. Jetzt gib du mir etwas. Er befiehlt ihm. Was? Baue ein Boot. Ein Boot? Noah fragt nicht lange. Denn wenn eine Flut kommt, dann wird's Wasser geben. Und ob hier auch kein Wasser ist, es wird kommen, denn Gott sagt immer die Wahrheit. Er reagiert also wieder mit Glauben, stellt seinen Glauben mit Handeln unter Beweis. Dieses Handeln ist zweierlei. Ein Rettungsakt, sagt der Schreiber hier, aber auch ein Gerichtsakt. Denn damit, dass er anfängt, die Arche zu bauen, sagt er seiner Umwelt, Gott wird richten. Er verurteilt also die Welt indirekt. Er sagt, Gott hat Recht, dass er euch strafen wird. Er gibt euch Zeit, umzukehren, und so predigt er jahrelang. Er verkündet die Worte Gottes. Selbst handelt er im Glauben und baut dieses Boot. Aber es begann alles mit dem Reden Gottes. Und Noah reagiert mit zweierlei. Er glaubt, was Gott sagt, und er nimmt ernst, was Gott sagt. Er handelt. Vers 8. Mittels Glauben gehorchte Abraham. Was ist gehorchen? Es ist eine Form von horchen. Und horchen ist wieder ein Bezugswort. Es setzt voraus, dass jemand gesprochen hat. Gott hat in das Leben von Abraham hineingesprochen. Abraham hat gehorcht. Gehört. Wiederum ist es unerheblich, wie Gott gesprochen hat. Gott hat das so getan, dass Abraham fest davon überzeugt ist, dass der lebendige Schöpfer Gott gesprochen hat. Abraham lebte in einer hochzivilisierten Umgebung. Die Dreieckskunde war hochentwickelt. Sarai und Abraham durften sie auf der Schule schon gelernt haben, so wie wir auf der höheren Schule höhere Mathematik studieren oder lernen. Die Baukunst war hochentwickelt. Es war eine hochzivilisierte Welt, in der Abraham lebte. Er war wohlhabend. Es war also ein hoher Preis, den er zahlte, als er Gott gehorchte und auszog in ein Land, das Gott ihm dann zeigte. Aber zuerst spricht Gott und Abraham handelt. Dieses Sprechen ist wiederum von zweierlei Art. Gott verspricht ihm etwas. Er sagt, ich werde dich segnen. Ich werde dir ein Land zeigen. Und er befiehlt auch, wie bei Noah, komm, geh hinaus, verlasse deine Verwandtschaft, verlasse dein Volk, alles, was du hast, und geh hinaus. Abraham gehorchte, als er gerufen wurde, um auszuziehen an den Ort, den er als ein Erbe empfangen sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wohin er ging, die Richtung schon, aber nicht das Ziel. Mittels Glauben wohnte er als Gast hier und da im Lande der Verheißung. Gott hat gesprochen, eine Verheißung gegeben. Wie in einem fremden Lande. Er wohnte ja in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn die Stadt, die Grundfeste hat, war seine Erwartung, dessen Architekt und Erbauer Gott ist. Abraham bezieht seinen Sohn Isaak mit hinein und sogar seinen Enkel. Jakob und Esau waren Jungs, wahrscheinlich vielleicht etwa 15 Jahre, als Abraham starb, aber sie waren schon da. Und der Hebräerschreiber hat recht. Bis in die dritte Generation. Also die zweite ist Isaak und die dritte Jakob und Esau. Lebt Abraham und teilt mit ihnen das Wort, das Gott ihm gegeben hat. Und so können sie weitergehen, weiterlesen. Gott spricht Menschen Antworten mit Glauben, mit Ernst nehmen, mit Gehorsam. Wir gehen weiter und kommen zurück zum Anfang des Hebräerbriefes. Die Geschichte geht dann weiter. Wir lesen Kapitel 2, wo Bezug genommen wird auf die Zeit von Mose. In Hebräer Kapitel 11 ist auch von Mose die Rede, aber in Kapitel 2 jetzt ebenfalls. Und ich wollte aus Kapitel 2 etwas zeigen. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, das wir hörten, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch himmlische Boten geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing. Wenn Sie diese zwei Verse so hören, dann sind sie vielleicht schwer verständlich. Deshalb will ich sie etwas einfacher machen. Hier ist von Engeln die Rede. Und zwar von Engeln zur Zeit von Mose, als das Volk Israel im Sinai war. Die Bibel sagt uns, dass als Gott Mose und dann dem Volk Israel das Gesetz gab, dass Gott dabei Engel gebrauchte. Gott hat nicht direkt dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Er hat zwei Mittlerstationen benutzt. Seine himmlischen Boten und Mose. Das ist nun ebenso in der Ökonomie oder in der Geschichte Gottes, dass er der Reihe nach handelt und dass etwas immer wieder weitergegeben wird. Er könnte sehr viel direkt tun, aber er tut oft vieles mittelbar. So ist auch das Leben unter uns. Der eine reicht es dem anderen weiter. Wir können uns die Bananen nicht von Afrika persönlich holen. Ja, wir könnten schon, aber das wäre sehr umständlich. Und dann pflückt jemand sie dort und reicht sie weiter. Und sie werden weitergereicht und weiter, bis sie zu uns in den Laden kommen. Und manchmal bringt jemand sie sogar uns ins Haus. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Es wird weitergegeben. So war es mit dem Gesetz. Das Gesetz wurde durch Engel Menschen gegeben. Und nun sagt der Schreiber, dieses Gesetz wurde ernst genommen. Von wem? Von Gott. Es sollte ernst genommen werden von Menschen. Aber wenn Menschen es nicht ernst nahmen, dann erfuhren sie den Ernst Gottes. Wenn sie es ernst nahmen, dann erfuhren sie die Liebe und die Gunst Gottes. Denn das Gesetz sprach nicht nur von Gericht, sondern auch von Gnade und Vergebung durch Opfer. Das Gesetz war eine Zwischenstation, sagt Paulus, bevor Jesus kommen konnte. Es sollte die Menschen erziehen und ihnen zeigen, dass Gott heilig ist, aber auch, dass er liebevoll ist. Und wenn jemand das Gesetz nicht achtete, wenn er nicht Acht gab auf was Gott gesagt hatte, dann bekam er es zu spüren. Denn Gott ist in der Tat ein höheres Wesen, das höchste Wesen. Und er nimmt sich selbst und uns sehr ernst. Wir möchten manchmal einen gewissen Spielraum da haben. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo gespielt wird mit Worten. Sogar mit dem Gesetz. Und dadurch verlieren wir auf Kapitel 10, und da wollen wir einige Verse zum Schluss lesen. Hebräer 10, die Verse 15 bis 17. Es bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Das ist das Erste. Für den Hebräerschreiber, entschuldigen Sie, ist das, was im Alten Testament steht, das, was der Heilige Geist geschrieben hat, gesagt hat. Wenn Jeremia schreibt, Jesaja oder Mose vorher, Esra, dann hat der Heilige Geist gesprochen. Petrus sagt das ebenfalls. Der Heilige Geist trug gleichsam Menschen, heilige Menschen, in dem, was sie sagten. Was Gott zu alter Zeit sagte, ließ er von heiligen Männern mit Hilfe des Heiligen Geistes schreiben lassen. Das ließ er schreiben. Und so ist das, was im Alten Testament heute uns vorliegt, Gottes Wort. Das Wort Gottes, des Gottesgeistes. Es bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er zuvor gesagt hatte, dieses ist der Bund, mit dem ich mich nach jenen Tagen ihnen verbünden werde. Der Hebräerschreiber spricht von zwei Bündnissen. Was ist ein Bund? Zu schnell ist man in der heutigen Zeit, dabei zu übersetzen ein Vertrag oder eine Abmachung. Das geht ein wenig zu schnell. Am besten, wir halten das Wort Bund bei. Und so fremd ist es uns ja auch nicht. In der Bibel ist ein Bund Gottes eine Zusage Gottes an den Menschen. Dabei kann Gott etwas vom Menschen erwarten, aber ein Bund Gottes ist seine Zusage an den Menschen. Und das spricht wieder vom Reden Gottes. Gott hat im Alten Testament auf mancherlei Art und Weise, sagt der Hebräerschreiber in Kapitel 1, Vers 1, geredet. Auch in Form von Bundzusagen. Wenn Gott mit Abraham einen Bund macht, dann heißt das, er gibt ihm Verheißungen. Im Bund sind Zusagen, Verheißungen, Versprechen enthalten. Gott hat nun einen ersten Bund gemacht. Dem entspricht das Alte Testament. Das griechische Wort für Bund ist dasselbe wie das Wort für Testament. Dasselbe Wort kann man mit Bund oder Testament übersetzen. Wir könnten also vom Griechischen her das Alte Testament den alten Bund nennen. Das ist der erste, der von Sinai herkommt. Aber jetzt heißt es im Alten Testament bereits, und das gehört auch zu den alten Worten, die Gott gesagt hat. Heute Abend sprechen wir davon, dass Gott einmal in alter Zeit sprach, in der Schöpfung, zu den Erzvätern, zu Mose und durch Mose, durch das Gesetz, aber auch durch Bund, durch Verheißungen, durch Versprechungen. Das waren Gnadenzusagen. Und dann kommt in den Propheten, in Jeremia, darauf nimmt der Hebräerschreiber Bezug. In Jeremia kommt jetzt ein Wort von einem zweiten Bund. Denn der erste wird nicht eingehalten. Von Gott schon. Aber was Gott im Rahmen des ersten Bundes vom Menschen erwartet hatte, wurde nicht eingehalten. Und so plant Gott einen zweiten Bund. Und das ist der Heilsbund. Und das ist das Reden, wovon der Hebräerschreiber dann an zweiter Stelle in Kapitel 1 spricht. Nachdem Gott zu alter Zeit gesprochen hatte, durch die Propheten, hat er in diesen, den letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Das ist der zweite Bund. Aber von diesem zweiten Bund ist schon während der Zeit des alten Bundes die Rede. Das ist die Liebe Gottes. Sie weiß vom Ungehorsam des Menschen, aber sie spricht jetzt von einem Messias. Und dieser Messias wird der Sohn Gottes selbst sein. Und er wird die Strafe, die Gott mit allem Ernst aufgrund des Gesetzes forderte, selbst tragen. Davon soll morgen dann mehr die Rede sein. Also, lassen Sie mich zusammenfassen. Gott hat gesprochen. Und davon leben wir. Jesus sagt es, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Auch von diesen Worten Gottes zu alter Zeit. Wir vernehmen, dass Gott sprach und es entstand eine Schöpfung. Gott rief Abraham. Gott sprach zu den Vätern. Gott sprach zu Israel, immer wieder, und dann sprach er von seinem Sohn schon zu jener Zeit. Und das ist die gute Botschaft, die heute bereits hinter uns liegt. Sie ist für uns Geschichte, aber auch Gegenwart. Vom gegenwärtigen Reden Gottes wollen wir dann am Mittwoch sprechen, so Gott will. Also, ich hoffe, ich habe Ihnen den Appetit geweckt für das Lesen des Alten Testamentes, aber auch des Hebräerbriefes der uns das Alte Testament lieb macht, weil dort Worte sind, die für uns heute Nahrung sind. Warum? Denn sie sind Worte, ewige Worte eines Gottes, der damals sprach und handelte und heute, 13 Vers 8, wie heißt es? Derselbe ist. Danke. Dieser Gott ist heute derselbe. Es ist sehr hilfreich für uns, solche Geschichtsperspektiven zu bekommen und nicht nur im Hier und Jetzt zu leben. Denn das Hier und Jetzt gewinnt an Reichtum und Bedeutung, wenn es erst im Lichte der Vergangenheit und auch im Gesicht der Zukunft gelebt wird. Dann können wir heute wirklich leben. Das ist Bibelwort, das heißt Bibel. Und das heißt nicht nur Ja der Bibel, sondern täglich mit der Bibel leben. Ich möchte dazu Mut machen. Jetzt darf ich mit Ihnen zum Schluss beten. Wir neigen das Haupt dazu. O Herr, wir danken dir für dein Wort und dass es uns erzählt, dass du schon lange da bist und dass du schon lange gesprochen und gehandelt hast und dass du heute noch derselbe bist. Hilf uns, Herr, dein Wort zur Kenntnis zu nehmen, ihm zu vertrauen und es ernst zu nehmen. Amen.